Liebe Gemeinde, wenn die deutsche Nationalmannschaft heute Abend, ich habe noch gar nichts gesagt, also wenn sie denn heute Abend ins WM-Turnier einsteigt, dann fehlt ein wichtiger Spieler. Michael Ballack, ausgerechnet der Kapitän, wurde kurz vor Turnierbeginn schwer verletzt. Und wenige Wochen vor, im April, hatte die Fachzeitschrift Kicker ein großes Interview mit Ballack geführt. Da war noch alles in Ordnung. Und letzte Frage in diesem Interview lautete zum Abschluss: Wann haben Sie das letzte Mal gebetet? Und Ballacks Antwort: Ich habe noch nie gebetet. Wenn man als Christ so einen Satz liest, dann zuckt man immer etwas zusammen. Es geht gar nicht darum, dass man damit einen Menschen verurteilt, sondern man steht vor der Frage, wie könnte man diesen Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen? Was müsste passieren, damit sich ein Fenster auftut, durch das die Sonne der Jesusbotschaft hineinscheinen könnte in dieses Sportlerherz? Was müsste da geschehen? Was muss passieren, damit so ein Mensch begreift, dass unsere Welt einfach zu klein ist, um in sich selbst ihren Sinn zu haben? Manche Zeitgenossen scheinen für Gottes Wahrheit verschlossener zu sein als andere. Das kann menschlich gesprochen viele Gründe haben. Michael Ballack zum Beispiel ist aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Er kommt aus einer, wir würden sagen, normalen atheistischen Familie, wo es ganz selbstverständlich war, nicht zu beten. Das machte man nicht. Ich erinnere mich noch an eine Evangelisation kurz nach der Wende in den 90er Jahren. Da durfte ich in einer Kurstadt in Thüringen predigen. Ich war in einem kleinen Hotel untergebracht, das von einer Familie verwaltet wurde, und kam ein bisschen mit den jungen Leuten dieser Familie ins Gespräch. Und die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, dass man irgendwie mit Gott rechnen könnte. Das war so fern, so fremd. Das war denen genauso fremd, als wenn ich ihnen erzählt hätte, ich hätte auf dem Mond kleine grüne Männchen getroffen. Das wäre ihnen genauso fremd gewesen. Eigentümlich. Da konnte man mit Händen greifen, wie die staatliche Propaganda von der Kinderkrippe über die jungen Pioniere bis hin zum Atheismusunterricht in der Schule wirklich ihre Spuren tief eingegraben hatte. Aber das ist nur ein Weg, auf dem Menschenherzen gegen Gott immun werden. Und man fragt sich, ob es wirklich besser ist, wenn Schüler im Westen Religionsunterricht hatten und dann viele dieser Schüler ausgerechnet durch ihre Religionslehrer dahingehend belehrt wurden, dass man der Bibel eben nicht unbesehen glauben könne, dass die Wunder nicht geschehen wären, dass Jesus nur ein Mensch gewesen sei und dass sich in der Bibel eben viele alte Mythen und Geschichten fänden, denen man letztlich nicht trauen könnte. Ob das besser ist, wage ich zu bezweifeln. Es gibt viele Einflüsse, durch die ein Menschenherz sich immer mehr verschließt gegenüber jener Hilfe, die es doch am dringendsten braucht. Das ist die Tragik. Und vielleicht kennen Sie auch solche Fälle, in Anführungsstrichen, in Ihrem persönlichen Umfeld. Ich würde die als unwahrscheinliche Predigthörer bezeichnen. Unwahrscheinliche Predigthörer. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die jemals sich freiwillig eine Predigt anhören oder einer Präsentation des Evangeliums interessiert folgen würden, unwahrscheinliche Predigthörer. Und die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, solche Menschen irgendwann mit der Botschaft von Jesus zu erreichen? Haben wir da überhaupt eine Verantwortung? Und selbst wenn wir sie haben sollten, haben wir überhaupt eine Chance? Auch Felix dürfte so ein unwahrscheinlicher Predigthörer gewesen sein. Und deswegen steht unsere Predigt heute auch unter dem Thema eine unerwartete missionarische Gelegenheit. Wir haben ihn letztens ja bereits kennengelernt, den römischen Statthalter. Er war zuständig für die Provinz Judäa in der Zeit zwischen 52 und 59 nach Christus, war also einer der vielen Nachfolger von Pontius Pilatus. Immerhin hatte dieser Felix dafür gesorgt, dass der Apostel Paulus eine faire Verhandlung bekam, als einige jüdische Volksgenossen von Paulus sich zusammengerottet hatten, um den unliebsamen Theologen aus dem Wege zu räumen. Paulus ging ihnen mehr als auf die Nerven mit seiner Behauptung, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist und dass man nicht länger auf den Messias warten müsse, weil er ja gekommen sei. Und dass nun alle, alle, Juden wie Heiden, einen direkten Draht zum heiligen Gott bekommen könnten, wenn sie nur persönlich diesem Jesus glaubten. Das war viel zu schlucken für einen traditionellen Juden. Obwohl Paulus gute Argumente vorbringen konnte. Er war ja einer der Iren, er wusste ja, was in ihrer Bibel stand. Wen wundert's, dass die Hüter der alten Ordnung, die Funktionäre des Jerusalemer Tempels, dass sie dankbar waren für die Hilfe von der Straße, für den Mob, der sich da gegen Paulus zusammenrottete? Es wäre ihnen wahrscheinlich nicht unlieb gewesen, wenn Paulus durch einen kleinen Unfall einfach verschwunden wäre. Das hätten sie gern gesehen. Wahrscheinlich. Und hinter den Kulissen beteiligten sie sich kräftig an der Gerüchteküche. Sie diffamierten Paulus als Aufrührer, als Tempelschänder und, wie wir heute sagen würden, als Antisemiten. Und das muss ihm besonders wehgetan haben, weil er ja sein jüdisches Volk wirklich von Herzen liebte. Von Herzen liebte. Immerhin retten römische Soldaten den jüdischen Apostel vor den Häschern. Sie retten ihm das Leben, sie bringen ihn sicher in den Gouverneurspalast, dort in Caesarea am Meer. Und da residiert eben jener Felix, der nun entscheiden soll, wie es mit Paulus weitergehen wird. Und was wird er entscheiden? In der Verhandlung, das hatten wir letzten Sonntag gesehen, kann Paulus sachlich und überzeugend nachweisen, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wirklich unbegründet sind. Das kann er zeigen. Er ist weder ein Aufrührer noch ein Tempelschänder, schon gar kein Antisemit. Und sein Glaube an Jesus steht eben nicht gegen die hebräische Bibel, sondern gerade im Einklang mit der hebräischen Bibel. Das weist er nach. Felix hört das alles mit Interesse und wohl auch mit einer gewissen Zustimmung. Felix hat aber trotzdem nicht den Mut, Paulus einfach auf freien Fuß zu setzen. Dazu fürchtet er die jüdischen Behörden zu sehr. Sie könnten sich beim römischen Kaiser über Felix beschweren und das wiederum könnte gefährlich werden für dessen Karriere. Das muss er auch im Blick haben. Was also tun? Sie müssen wissen, der Job eines römischen Gouverneurs war damals etwa so unsicher, Sie ahnen es schon, wie heute der Job eines Bundesliga-Trainers, ja? So in etwa. Es war immer ein Schleudersitz. Und wenn der Kaiser den Daumen senkte, dann war die Karriere beendet. Das konnte sehr schnell gehen manchmal. Felix taktiert also. Er ist ganz Karrierepolitiker. Er handelt frei nach dem Motto, diese Egomanen denken alle nur an sich. Ich bin der Einzige, der wirklich an mich denkt. Ein Machtmensch, voller Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten. Ein ganz und gar unwahrscheinlicher Predigthörer. So dürfte es auch Paulus gesehen haben. Und dann lässt dieser Felix doch eine andere Seite erkennen. Und das überrascht uns. Jenseits der offiziellen Bühne, jenseits der großen Politik, da sucht der Gouverneur das Gespräch unter vier Augen. Unter sechs Augen genau genommen. Und das ausgerechnet mit einem Gefangenen. Und hier lesen wir nun weiter. Vers 22, Apostelgeschichte 24, Sie haben den Text vor sich. Felix aber zog die Sache hin, also die Verhandlung, wie es denn mit Paulus nun weitergehen sollte, denn er wusste recht gut um diese Lehre, die christliche Lehre, und sprach, wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er befahl aber dem Hauptmann, Paulus gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben würde. Darum auch ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber zwei Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Eine unerwartete missionarische Gelegenheit tut sich hier für Paulus auf. Und Sie sehen in Vers 22, der Gouverneur spielt auf Zeit. Er zieht die Sache hin. Er sagt, wollen wir mal erst noch mal mit dem Stadtkommandanten von Jerusalem sprechen, mit dem Lysias, und dann sehen, wie es weitergeht. Aber dieses Gespräch hat wahrscheinlich nie stattgefunden. Wir lesen nie wieder etwas darüber. Wahrscheinlich war das eher eine Hinhaltetaktik. Zwar traut Felix sich nicht, den Paulus schlicht freizusprechen, aber er ist genauso wenig dazu bereit, sich dem Druck der hohen Priester zu beugen. Immerhin. Denn hier steht, er wusste recht gut um diese Lehre. Da steht eigentlich wörtlich, er wusste recht gut um diesen Weg. Die christliche Botschaft, der christliche Glaube würde immer wieder als der Weg bezeichnet. Weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg. Der christliche Glaube ist nicht nur einfach eine Kopfsache, sondern es ist eine Lebenssache. Es ist unsere ganze Existenz, mit der wir an Christus hängen. Der Weg. Und der Gouverneur wusste recht gut um diese Lehre, steht hier. Er wusste also auch, dass die christliche Gemeinde keine Gefahr für das Staatswesen darstellte. Keine politische Gefahr. Gut, die Christen sind in der Regel freie Geister. Das macht sie unbequem. Aber sie sind nicht gewalttätig. Sie wollen keine Revolution. Ich habe in dieser Woche von einer interessanten Untersuchung gelesen, durchgeführt hier vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover in Niedersachsen. Da hat man 45.000 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren befragt. Und es kam ein hochinteressantes Ergebnis raus. Und wie gesagt, der Leiter dieses Institutes, Professor Pfeiffer, ist nicht gerade bekannt als ein besonderer Verfechter der christlichen Sache. Das ist also eine unverdächtige Stimme. Er sagt, die höchsten Gewaltmomente stellen die Forscher unter sehr religiösen, muslimischen Männern fest. Und man könnte sagen, je religiöser Muslime sind, desto gewaltbereiter werden sie. Und interessant umgekehrt kann man sagen, bei Christen geht die Tendenz genau in die entgegengesetzte Richtung, sagt das Kriminologische Institut Niedersachsen. Bei Christen ist die Tendenz so, je frömmer, desto friedlicher, desto weniger gewaltbereit. Und das ist eine Untersuchung, die Paulus auch sehr gut dem Felix hätte vorlegen können. Und das ist eine Botschaft, die sich auch durch die Apostelgeschichte zieht. Die Christen üben keine Gewalt. Sie machen keine gewaltsame Revolution. Und das hat der Gouverneur hier auch eingesehen. Felix weiß, dass er von Paulus keinen gewalttätigen Aufstand zu fürchten hat. Und so lässt er ihn aber trotzdem nicht frei, weil er Angst hat vor den jüdischen Funktionären. Aber Felix beruhigt sein Gewissen damit, dass er diesem kultivierten Untersuchungshäftling wenigstens gute Haftbedingungen gewährt. Im römischen Recht war das die sogenannte Custodia Libera, also ein ziemlich freier Vollzug. Das steht in Vers 23. Er befahl dem Hauptmann Paulus, gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von dem Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Er hat also relativ freien Zugang dort. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Nur wenige Tage danach wird Paulus in seiner Zelle mitgeteilt, pass auf, hoher Besuch hat sich angemeldet, mach dich schnell fertig und komm in das Besprechungszimmer. Und dann kommt er dort in den Raum und er wird gestaunt haben, Vers 24. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Plötzlich öffnet sich eine Tür. Es ist zwar nicht die Tür des römischen Gefängnisses, aber es ist immerhin die Tür zum Herzen eines römischen Funktionärs. Die Tür öffnet sich. Er kommt nicht nur allein, er bringt gleich auch noch seine junge Frau mit. Ich weiß nicht, an wen Sie persönlich denken. Aus Ihrer Nachbarschaft, aus Ihrem Kollegenkreis, aus Ihrer Schulklasse, aus Ihrer Clique, aus Ihrem Freundestrupp. An wen Sie denken, wenn Sie einen unwahrscheinlichen Predigthörer benennen müssten. Vielleicht ist der oder die in seinem Herzen gar nicht so viel anders gestrickt als dieses spezielle Pärchen, das hier den Paulus im Gefängnis besucht. Wir wissen über Felix und Drusilla etwas mehr, als Lukas aufschreibt, weil auch noch andere Informationen beisteuern. Also der jüdische Historiker Flavius Josephus und der römische Geschichtsschreiber Tacitus, die helfen auch mit, um diese Person zu zeichnen. Das ist Drusilla. immer noch eine junge Frau von knapp 20 Jahren. Josephus sagt, geboren 38 nach Christus, jetzt haben wir etwa 58, also 20. Sie hat jüdische Vorfahren und sie hat bis zur Begegnung mit Paulus schon eine schwierige Vergangenheit hinter sich, diese Frau. Ihr Vater ist Herodes Agrippa I., ein Machtmensch auch. Und schon als junges Mädchen hatte man Drusilla mit einem nordsyrischen Kronprinzen verlobt. Die Ehe war dann aber nicht zustande gekommen, weil der Kronprinz sich geweigert hatte, die Bedingung zu erfüllen, nämlich sich beschneiden zu lassen. Das hatten die Juden gefordert. Und dann hat er doch kurz vor Todesschluss dann einen Rückzieher gemacht. War für Drusilla bestimmt nicht schön. Daraufhin verkuppelte ihr Bruder Agrippa II. Die junge Dame mit dem König von Emesa in Syrien. Dieser Mann hörte auf den schönen Namen Azizus. Und ihm gefiel die Drusilla so gut, dass er in Kauf nahm, sich beschneiden zu lassen. Aber damit kam die Prinzessin immer noch nicht zur Ruhe. Denn irgendwann trat der römische Gouverneur Felix auf den Plan. Auch ihm gefiel die Dame aus dem Hause Agrippa so gut, dass er sie unbedingt erobern wollte. Und so erzählt die Geschichte, dass Felix einen Juden aus Zypern namens Atomos gewissermaßen als Parlamentär zur Drusilla schickte und sie so lange überredete, bis sie sich von diesem Azizus trennte und in den Ehehafen von Felix einzulaufen bereit war. Das ist ihre Geschichte. Jetzt war sie 20 Jahre alt und hatte fast schon alles hinter sich. Eine von Jugend auf herumgeschobene junge Frau. Eine Frau, an der andere schuldig geworden sind, aber die natürlich auch selbst mitgemacht hat und die sich in ihrem Eheleben weit, weit von ihrem jüdischen Glauben und Gottesgeboten entfernt hatte. Eine Quelle vermutet, dass Drusilla die treibende Kraft hinter diesem Gefängnisbesuch gewesen sei. Dass sie ihren Mann angetrieben hätte, lass uns zum Paulus gehen, wir wissen das nicht genau. Vielleicht hatte Paulus, der ja aus demselben jüdischen Volk kam wie Drusilla, irgendetwas in ihrem Gewissen geweckt. Irgendetwas angestoßen, irgendeine Seite zum Klingen gebracht. Vielleicht keimte in ihr eine Sehnsucht, dass es doch noch ein anderes Leben geben könnte. Dass mit 20 Jahren doch noch nicht vielleicht alles schon gelaufen sei. Und wahrscheinlich hatte sie das niemals vorher so gehört. Dass ein kluger Kopf wie der intellektuelle Paulus sich frank und frei dazu bekannte, ich glaube allem, was geschrieben steht in der Bibel. Das hat er ja gesagt bei dem Verhör in Vers 14. Der Mann hat ihr das bestimmt erzählt. Vielleicht hatte sie das vorher nie so deutlich gehört, dass mit dem lebendigen Gott da einer rechnete und dass er dem offensichtlich vertraute. Und möglicherweise wurde ihr dadurch umso bewusster, wie viel Schuld und wie viel Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung bereits an ihrem jungen Leben klebte. Da war viel passiert. Liebe Gemeinde, was sehen unsere Zeitgenossen an uns? Wie können die Drusillas und Felixes unseres Jahrhunderts an uns etwas entdecken, das ihr Gewissen anrührt? Ist in dem, was wir sagen und wie wir sind, ist da etwas, das andere dazu ermutigt, nachzufragen? Das Gespräch mit uns zu suchen? Liebe Mitchristen, geht von uns etwas aus, dass das Denken unserer Zeitgenossen herausfordert? Dass ihr Gewissen vielleicht beunruhigt, das aber auch Hoffnung erahnen lässt? Drusilla und Felix, der Glückliche, so heißt der Name, aber war er wirklich so glücklich? Über Drusilla sicher, dass ihm diese Eroberung gelungen war, das war sicherlich ihm eine große Freude. Aber die war nicht ungetrübt. Für ihn war es schon die dritte Ehe. Das schüttelt man nicht einfach so aus den Klamotten. Er war beim Volk nicht beliebt. Er war ein von Ehrgeiz gerittener Emporkömmling, über den Tacitus bekanntlich schrieb, dass er die Macht eines Königs mit der Gesinnung eines Sklaven ausübte. Mit der Gesinnung eines Sklaven. Er war engstirnig, er war ein kleinkarierter Typ irgendwie, trotz aller Macht. Man kann sehr machtvoll und sehr reich sein und trotzdem in seinem Denken unheimlich kleinkariert. Und dann so viele Abhängigkeiten. Abhängig von seinem Bruder Pallas, der sich in Rom beim Kaiser für ihn verwendet hatte. Abhängig von den Führern der jüdischen Religionsbehörde, die immer, wenn was nicht lief, gleich mit der Beschwerde beim Kaiser drohten. Abhängig. Er war abhängig vom Kaiser selbst, der ihn jederzeit abberufen konnte. Und er war als römischer Heide auch abhängig vom Schicksal, wie er dachte. Und er hatte mit der Drusilla einen gemeinsamen Sohn, Agrippa Junior, der 20 Jahre später, 79 nach Christus, bei einem Ausbruch des Vesuvs ums Leben kam. Das war ein später Schicksalsschlag noch. Wie er gesagt hätte, trotz aller Karriere bleibt dieser Felix also ein hin und her gerissener Mensch. Und wir fragen uns, was sucht er bei Paulus? Warum geht er so weit, sogar ins Gefängnis zu kommen, um ihn auszufragen? Gut, da ist noch der Hinweis auf das erhoffte Bestechungsgeld, Vers 26. Er hofft aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werden sollte. Aber Lukas macht auch klar, dass das Geld nicht sein einziges Motiv war. Die Luther-Übersetzung ist hier in Vers 26 sehr gut. Da steht nebenbei, er hoffte nebenbei. Da steht das griechische Wort Hammer. Und das heißt ja auch noch so. Im Sinne von, ja, zugleich spielte das als Motiv auch noch mit. Und dann heißt es im nächsten Halbsatz, darum ließ er ihn auch oft kommen. Man sollte am besten wörtlich übersetzen, darum auch ließ er ihn öfter kommen. Aber nicht nur deswegen. Man macht sich das zu einfach, wenn man den Felix nur auf dieses finanzielle Motiv reduziert. So einfach war es nicht mit seinem Herzen. Nach einigen Tagen kam er mit seiner Frau und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Das war das andere Thema, das ihn umtrieb. Wissen Sie, unsere Zeitgenossen sind weitaus vielschichtiger als unsere Schubladen. In die wir sie gern stecken. Worauf reduzieren wir unsere Zeitgenossen? Wie schnell geben wir jemanden auf? Wie leicht sagen wir, ach, der hat ja sowieso kein Interesse. Lohnt sich ja nicht. Was bringt's? Wie schnell sagen wir das? Neulich auf dem Parkplatz im Kananua Wald, im Norden von Hannover, mein Freund und ich wollten spazieren gehen, stand da ein Lastwagenfahrer in seinem Brummi und machte Pause. Und meine Frau sagte gleich, Mensch, gib ihm doch eine Schrift. Wir haben im Auto immer einige Schriften stecken. Ich dachte, ob das jetzt so passt, ob der mich nicht für einen Sektierer hält. Ich habe so ein bisschen gezögert. Ich habe gesagt, Mensch, du, der will doch jetzt eine Ruhe haben. Der macht Pause, der Brummifahrer. Gut, aber meine Frau hat nicht locker gelassen. Sie hat gesagt, man kann doch nichts verlieren. Kannst du nichts kaputt machen. Nun gut, ich gab mir einen Ruck. Ging auf dieses Führerhaus des Brummis zu und steckte ihm da meine Schrift entgegen. Sagte, das ist etwas interessant zu lesen, etwas Christliches. Und ich wurde belohnt mit einem strahlenden Dankeschön. Ich merkte, er hat sich so gefreut. Hat dann auch gleich angefangen reinzuschauen. Und wir sind dann weggegangen, um ihn damit allein zu lassen. Aber die Reaktion war eine so andere, als ich das erwartet hatte. Und ich habe gedacht, Mensch, gut, dass du nicht locker gelassen hast, gut, dass wir es gemacht haben. Die Ewigkeit wird einmal zeigen, was aus unseren oft so zaghaften Versuchen geworden ist. Paulus hätte gute Vorwände gehabt, sich nicht auf ein missionarisches Gespräch mit Felix einzulassen. Und Paulus war bestimmt auch noch ärgerlich über dessen Feigheit, dass der ihn hier schmoren ließ, obwohl rechtlich die Dinge eigentlich klar waren. Aber hinter der Amtsmiene und hinter dem Imponiergehabe des Politikers sieht der Apostel immer noch einen umgetriebenen Menschen, der Jesus braucht. Theo Lehmann hat auf seine Weise über diese Szene mit Drusilla und Felix Folgendes gesagt. Er sagt, unaustilgbar fest sitzt die Frage nach Gott und die Sehnsucht nach Frieden mit Gott, auch im Herzen eines brutalen Machthabers und einer Ehebrecherin. So sitzen sie nun da, der Herr Glücklich und die Frau Drusilla. Geschminkt, gepudert und geliftet, aber niedergedrückt vom schlechten Gewissen. Behangen mit Gold und Diamanten, aber beladen mit Schuld. Ausgestattet mit Vollmacht über Leben und Tod, aber angekettet an die Macht der Sünde. Vollgestopft mit Leckerbissen, aber mit einem leeren, unbefriedigten Herzen. Das ist ihre Situation. Kannst du diese Wirklichkeit hinter deinen Zeitgenossen sehen? Vielleicht siehst du auch manches andere bei ihnen. Ihre fehlenden moralischen Maßstäbe, ihr offenkundiger Egoismus, Aber siehst du auch dahinter? Kannst du auch die ganze Not sehen und die Hilflosigkeit und die Verzweiflung, die sich vielleicht nie richtig äußert, aber die irgendwo schlummert in ihrem Herzen? Schreiben wir doch bitte niemanden zu schnell ab. Ach, der kommt sowieso nicht mit zum evangelistischen Gottesdienst nächsten Sonntag. Den brauche ich gar nicht erst einzuladen. Das bringt nichts. Vielleicht hast du recht. Vielleicht wirft er dir den orangen Zettel vor die Füße, mit dem du ihn einlädst. Vielleicht kommt er aber nächstes Mal mit. Und das ist so ein erstes Rädchen, das sich bei ihm in Bewegung setzt, wenn du ihn auf den nächsten Sonntag ansprichst. Vielleicht wartet er nur darauf, dass einer mal an sein Gewissen rührt, dass er sowieso nicht mehr still bekommt. Zwei ältere Christen aus Kassel, die neulich bei uns im Gottesdienst waren, haben in der vorletzten Woche einfach einen Straßeneinsatz in ihrer Stadt gemacht. Zwei seriöse ältere Herren mit einem Büchertisch, und sie sind mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Und ein junger Mann wollte sich gar nicht mehr von ihnen trennen, und den haben sie jetzt für diese Woche in den Hauskreis eingeladen. Schauen Sie, was Paulus die Sache in diesem Fall erleichtert, ist der Umstand, dass Felix und Drusilla offensichtlich von sich aus nach dem Glauben fragen. Das stimmt. In anderen Situationen hat Paulus aber auch selbst die Initiative ergriffen, etwa bei Lydia in Apostelgeschichte 16. Aber überlegen Sie mal, die ihn fragen, wie kamen die dazu, ihn zu fragen? In der Verhandlung hatte Felix gemerkt, dass bei Paulus etwas zu holen ist. Deswegen fragten sie ihn. Er hatte gesagt, ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Den lohnte es sich zu fragen. Leute, die Menschen werden uns nur fragen, wenn sie irgendworan erkennen können, dass es bei uns etwas zu holen gibt. Dass wir anders sind. Dass wir etwas anderes zu bringen haben. Und da haben sie sich in Paulus nicht getäuscht. Als die beiden ihm dann gegenüber sitzen, und jetzt wird's interessant, verheddert sich der Gefangene nicht in diplomatische Floskeln. Das hätte ja auch gut gemeint sein können, dass Paulus sagt, oh, jetzt vor allem aufpassen, dass ich die beiden nicht vor den Kopf stoße. Ist ja auch richtig, wir sollen ja auch unser Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen. Dass Paulus vielleicht gesagt hätte, na, erstmal nur das Positive sagen, dass wir als Christen an einen Gott der Liebe glauben, dass wir uns als Christen gern sozial engagieren, das hören die von der Regierung immer gern. Dass wir für die Politiker beten, und dann denken sie, ja gut, wenn die für mich beten, dann werden die auch für mich stimmen. Also erstmal so auf dieser Schiene. Was sagt Paulus in diesen kostbaren Minuten? Er weiß nicht, wie viele Minuten er hat mit dem Felix. Sehen Sie Vers 25. Über den Glauben an Christus Jesus, als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht sprach. Was für eine Themenauswahl. Was meint Paulus damit? Gerechtigkeit? Enthaltsamkeit könnte man auch übersetzen mit Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Im eigentlichen Sinne Reinheit ist damit gemeint. Und das zukünftige Gericht. Wie wird er das erklärt haben? Wie soll man das verstehen? Lukas nennt ja hier nur die Themen. Vordergründig. Vordergründig könnte man aus diesen Stichworten so eine Moralpredigt machen, die sich auf das praktische Verhalten beschränkt. Also Gerechtigkeit. Felix war bekannt für seine Ungerechtigkeit. Für seine Unterdrückung, für seine Geldgier, für seine Bestechung, für seine Taktik gegenüber Paulus. Ungerecht. Und Stichwort Enthaltsamkeit, Reinheit. Nun ja, bei diesem Begriff, da haben Felix und Drusilla bestimmt zunächst an ihre eheliche Untreue und an ihre Scheidungsgeschichten gedacht. Stimmt ja auch, gehört ja auch mit dazu, war nicht falsch. Und Stichwort zukünftiges Gericht, naja, das sind eben die verdienten Strafen für die bösen Taten der Ungerechtigkeit und Unmoral. Das ist alles nicht ganz falsch, aber es ist viel zu wenig für das, was Paulus auf dem Herzen hatte. Schauen Sie, der Schlüssel zum Verständnis von Vers 25 ist der letzte Halbsatz von Vers 24. Was steht da? Da steht, und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Das ist die Überschrift. Das ist das große Thema in jedem missionarischen Gespräch, über den Glauben an Christus Jesus. Und alles, was Paulus jetzt über Gerechtigkeit sagt und über Reinheit sagt und über das Gericht sagt, hat zu tun, womit? Mit dem Glauben an Christus Jesus. Buchstabieren wir das kurz durch. Es geht um Christusgerechtigkeit. Wie kann ich trotz meiner eigenen Ungerechtigkeit vor dem heiligen Gott gerecht werden? Das war das Thema des Römerbriefs. Und ich denke, hier konnte Paulus gut mit der Verhandlung von vor ein paar Tagen argumentieren. Da konnte er dem Felix sagen, also weißt du, von einem römischen Gericht bin ich gerecht. Ich konnte alle eure Vorwürfe widerlegen. Erinnere dich. Aber vor Gottes heiligem Gericht ist keiner von uns gerecht. Da kann keiner von uns Gottes Maßstäben genügen und Gottes Urteile widerlegen. Unsere bösen Taten folgen unserem bösen Herzen. Und darum brauchten wir einen anderen, der für unsere Schuld bezahlt. Und das ist Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben, um die Strafe auf sich zu nehmen, die du, Felix, und du, Drusilla, und ich, Paulus, verdient hätten. Und wenn ihr das für euch persönlich annehmt, wenn ihr diesen Jesus, der ja auferstanden ist, habe ich ja gesagt, der lebt, wenn ihr den im Gebet anruft und sagt, Jesus, vergib uns, wir glauben und geben zu, dass wir dich brauchen für alle unsere Ungerechtigkeit, vergib uns. Wenn ihr das wagt, dann spricht euch Gott gerecht. Also diese Gerechtigkeit, das ist keine menschliche Leistungsgerechtigkeit, sondern das ist eine göttliche Geschenkgerechtigkeit, eine göttliche Geschenkgerechtigkeit, Christusgerechtigkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus erklärt Gott dich für gerecht. Und ähnlich ist es mit der Reinheit, mit der Enthaltsamkeit. Wenn es allein nach unserem Verhalten ginge, nach meinem praktischen Verhalten und nach ihrem praktischen Verhalten, dann käme unter dem Strich unseres Lebens eine sehr schmutzige Bilanz heraus. Bei jedem von uns. Bei dem einen fällt es ein bisschen mehr auf nach außen und bei dem anderen fällt es etwas weniger auf. Aber unsere Bilanz wäre schmutzig. Und Felix dürfte ganz schön geschluckt haben, als Paulus diesen Begriff hier verwendete. Aber der Gott, an den ich glaube, sagt Paulus, der schenkt seinen Leuten die Christusreinheit. Dieser Begriff wird oft mit Keuschheit übersetzt. Und Keuschheit, da denken wir immer an sexuelle Enthaltsamkeit. Das gehört in der Bibel auch dazu, diese sexuelle Treue und Enthaltsamkeit. Aber in der Bibel bedeutet Keuschheit noch viel mehr. Das ist ein Leben, in dem ich bewusst im Einklang mit Gottes Willen lebe. In dem ich versuche, das zu lassen, was Gott nicht will. Und das zu tun, was er will. Christusreinheit, wenn Jesus der Herr in deinem Leben geworden ist, dann erklärt er dich nicht nur für gerecht, sondern dann hilft er dir auch, in Keuschheit und in Selbstbeherrschung und in Reinheit zu leben. Wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du auch im Alltag nicht einfach machen, was dir gerade einfällt. Dann kannst du nicht sagen, oh, die Drusilla von diesem Azizus, die gefällt mir, die nehme ich mir mal. Jesus ändert dein Gewissen. Christusreinheit. Und dann musst du auch nicht mehr aus eigener moralischer Kraft gut sein, weil du das sowieso nicht kannst. Sondern dann darfst du täglich mit Jesus leben im Glauben. Leben mit Jesus, das ist ganz praktisch. Du hörst sein Wort. Du handelst nach seinem Willen. Und du hängst an seiner Vergebung. Du hörst sein Wort in der Bibel und in der Predigt. Du handelst nach seinem Willen und versuchst, ihm gehorsam zu sein. Und du hängst an seiner Vergebung, weil du immer wieder auch auf deine eigenen Sünden stößt und dein Gewissen immer empfindsamer wird und du damit zu Jesus gehen kannst und sagst, Herr, vergib mir. Wieder diesen blöden Film eingeschaltet. Wieder das böse Wort gesagt. Wieder meine Zeit verschwendet. Wieder gottloses Zeug geredet und gelesen. Wieder geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Wieder nur meinem eigenen Egoismus und dem, was mich mal so treibt, gefolgt. Du hörst sein Wort, du handelst nach seinem Willen und du hängst an seiner Vergebung. Das ist Christusreinheit. Und dann ergibt sich daraus drittens das Christusgericht. Das ist das Dritte, was Paulus sagt. Gottes Gericht geschieht eben nicht so, Felix, dass er deine guten Taten und deine bösen Taten in zwei Kolumnen nebeneinander schreibt und dann wird die Rechnung aufgemacht. Felix als Staatsmann, Felix als Ehemann, Felix als Saubermann. Nein, Gottes Gericht ist ein Christusgericht. Und ob du freigesprochen wirst oder nicht, das entscheidet sich nicht an deiner Bilanz, sondern das entscheidet sich an deiner Beziehung. Das entscheidet sich nicht an der Summe deiner Untaten und Taten, deiner Ungedanken und Gedanken, deiner Unworte und Worte, sondern das entscheidet sich an deiner Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Ob er dein Herr ist, ob du ihm glaubst, ob du an ihm hängst, ob du freigesprochen wirst oder verurteilt wirst. Das hängt allein an ihm. Und wissen Sie, ich kann mir denken, dass Paulus den beiden nochmal den gleichen Satz gesagt hat, den er schon in Athen einige Jahre vorher ausgerufen hatte, auf dem Areopag. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Da hat Paulus das so gesagt. Da hat er gesagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er diesen einen von den Toten auferweckt hat. Das ist das Christusgericht. Gott hat einen Mann dazu bestimmt. Und dieser eine Mann, Christus, ist nicht nur der Richter, sondern er ist auch der Retter. Und seine Autorität ist bewiesen durch seinen Sieg über den Tod. Deswegen hat Paulus auch von der Auferstehung so viel geredet. Und in diesem Auferstandenen sieht Gott und lädt Gott jedermann ein und bietet ihm den Glauben an. Jedermann in diesem einen Christus, der der Retter und der Richter ist. Das ist das Christusgericht. Er starb für meine Schuld und er hat mich gerecht gemacht. Das war gestern. Er reinigt jetzt mein Leben und führt mich seinen Weg. Das ist heute. Und er wird mich in seinen Himmel holen, sodass kein Gericht mich bedrohen kann. Das wird morgen sein. Gerechtigkeit, gestern entschieden. Reinheit, heute geschenkt. Rettung aus dem Gericht, für morgen garantiert. Und so ist mein ganzes Leben umfassend für alle Zeiten aufgehoben bei Jesus Christus. So etwa könnte Paulus diese drei Begriffe erklärt haben. Wir wissen nicht, wie weit er damit gekommen ist. Denn nach einiger Zeit wird dem Gouverneur Felix der Boden, Sie lesen das hier, der Boden schlichtweg zu heiß. Und er erträgt es nicht, dem Paulus weiter zuzuhören. Und Lukas schreibt das hier ganz nüchtern, da erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh, ja, er erschrak. Da steht im Griechischen nicht nur einfach das Wort für Schrecken und Furcht, Phobos, sondern da steht eine verstärkte Form für Phobos, nämlich Emphobos, eine intensivierte Form. Das heißt, er war entsetzt, er war in Aufruhr, es wankte ihm der Boden unter den Füßen, ihm wurde abwechselnd kalt und heiß, so ist das hier gemeint. Felix und wahrscheinlich auch Drusilla müssen sich irgendwie ertappt gefühlt haben bei dem, was Paulus sagte. Und sie müssen geahnt haben, wenn das stimmt, was dieser Untersuchungshäftling sagt, dann ist unser Leben in Gefahr. Aber sie sind nicht bereit, sich dem jetzt zu stellen. Sie sind nicht bereit, jetzt die Konsequenzen zu ziehen. Und so flüchtet Felix, er flüchtet geradezu aus diesem Gespräch. Allerdings fügt er hinzu, lass uns in Kontakt bleiben. Ja, er sagt, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen. Und Paulus hat bestimmt gedacht, wann ist die gelegene Zeit? Den Korinthern hat er mal geschrieben, in 2. Korinther 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die gelegene Zeit. Aber Felix und Drusilla wollen nicht. Wie viele, die vom Evangelium erschreckt worden sind, haben sich das vorgenommen. Zu gelegener Zeit will ich mich wieder darum kümmern. Zu gelegener Zeit will ich wieder die Bibel lesen. Zu gelegener Zeit will ich ein Gespräch suchen. Zu gelegener Zeit werde ich mal beten. Zu gelegener Zeit werde ich die Sache mit Jesus noch mal genauer überdenken. Und die Zeit kam nie mehr. Bei Felix ist das Gespräch wirklich weitergegangen, sogar noch oft, wie hier in Vers 26 steht. Darum auch ließ er ihn, also auch wegen des Geldes, aber nicht nur, ließ er ihn oft kommen und besprach sich mit ihm. Welche Chance für den Felix. Und trotzdem erfahren wir nichts von einer Umkehr. Was wir erfahren, klingt traurig. 2 Jahre lang lässt der Gouverneur den Apostel in der Untersuchungshaft schmoren. 2 Jahre lang. Irgendwann dürften die Gespräche seltener geworden sein. Und dann steht hier in Vers 27 am Schluss, als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. 2 Jahre noch versucht Felix, sich durch diese Situation hindurch zu lavieren. 2 Jahre noch kann er seine Karriere am seidenen Faden retten. Und nach 2 Jahren senkt Nero doch den Daumen. Wahrscheinlich 59 nach Christus. Eigentlich ist es ein harmloser Fehler, über den Felix stolpert. Er gerät zwischen die Fronten eines Streits zwischen Syrern und Juden in Caesarea. Und Nero ist not amused, wie wir sagen würden. Das Statthalterkarussell dreht sich weiter, nur eben jetzt ohne Felix. Er fällt in Ungnade und er verschwindet von der Bühne der Geschichte. Sie fragen sich wahrscheinlich, wie ich, weiß man etwas über seine Todesstunde? Nein, man weiß es nicht. Ich hoffe so sehr, dass er sich am Ende seines Weges vielleicht noch einmal an diese Gespräche mit Paulus erinnert hat. Vielleicht hat Gott ihm ja die Gnade einer späten Bekehrung gewährt. Allein wir wissen es nicht. Wir werden es erst in der Ewigkeit erfahren. Genauso geht es uns mit manchen Menschen, dem wir das Evangelium gesagt haben. Und die irgendwann nicht geblieben sind, die irgendwann aus unserem Dunstkreis wieder verschwunden sind. Irgendwann haben wir sie aus den Augen verloren. Und wir wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Und wir wissen nicht, ob sie ihre Todesstunde mit Jesus oder ohne Jesus erlebt haben oder noch erleben werden. Wir müssen das auch nicht wissen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Rettungsbotschaft von Jesus weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe dort, wo der Herr uns offene Türen schenkt. Durch eine Schrift, die wir weitergeben, durch ein Wort, das wir sagen, durch eine Einladung, die wir aussprechen, vielleicht sogar durch ein Gespräch, das wir führen. Und das ist kein missionarischer Leistungsdruck, den der Herr uns hier auferlegt. Das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Die Begabungen sind ja auch verschieden. Manchen Menschen fällt es einfach von Natur her schon leichter, mit anderen in ein Gespräch einzutreten als anderen. Das stimmt. Das ist sehr verschieden, auch unter uns. Aber ein Herz für die Menschen, die noch ohne Christus leben, das sollte jeder Christ haben. Ein Herz für die Menschen in ihrer Verlorenheit. Und wenn es dir noch schwerfällt, missionarisch zu reden, dann fang doch einfach an, missionarisch zu beten. Fang doch an, missionarisch zu beten für deine Nachbarn, für deine schwierigen Familienangehörigen, für deine Kinder, um die du dich sorgst, für deine Kommilitonen, für deine problematischen Lehrer, für die Arbeitskollegen. Fang doch einfach an, missionarisch für sie zu beten. Und wenn du an einer Unfallstelle vorbeifährst, wo du siehst, dass der Krankenwagen da steht, was hindert dich daran, ein kurzes Gebet zu sprechen für diesen Menschen, der da liegt, den du nicht kennst? Fang an, missionarisch zu beten. Und vielleicht gibt es dir der Herr irgendwann, dass du dann auch missionarisch reden wirst. Aber er entscheidet, er ist bei dir. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann finden sogar unwahrscheinliche Predigthörer den Weg zu Jesus. So wie es Paulus zum Beispiel beim Kerkermeister in Philippi erlebt hat, der innerhalb weniger Stunden vom Selbstmordkandidaten zum christlichen Hausvater wurde. Unvorstellbar. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und darum wünsche ich das auch, und damit schließt sich unser Kreis, wünsche ich das auch Michael Ballack. Wenn er demnächst die Mannschaft in Südafrika besucht, dass er irgendwann, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt, mit einem Kollegen wie Kakao ins Gespräch kommt, diesem Stürmer aus Brasilien, der jetzt für Deutschland spielt. Kakao war auch nicht immer Christ gewesen. Aber dann schenkte es Gott, dass sich sein Bruder bekehrte. Sie kam aus ziemlich armen Verhältnissen. Und irgendeine Veränderung merkte Kakao an seinem Bruder, die ihn fragen ließ. Da war etwas zu holen, die sein Gewissen weckte. Und er erzählt davon in einem wunderbaren Traktat für Kinder, das die KEB verbreitet. Und er sagt, was ist passiert, fragt dich mein Bruder, du bist total anders. Kakao, sagt er und strahlte, du musst Jesus kennenlernen. Ich war platt, denn ich hatte gedacht, Jesus ist weit weg im Himmel und interessiert sich nicht für uns. Und nun stellte ich fest, ich liege falsch mit meinem ganzen Leben. Ich steuere in eine völlig verkehrte Richtung. Meine ganze Hoffnung ist auf Fußball aufgebaut. Und das reicht nicht. Und ich wollte mehr über Jesus wissen. Ich las in der Bibel, ich fragte meinen Bruder aus. Und dann habe ich Jesus als meinen Herrn und Heiland angenommen. Und seitdem gehöre ich ihm und folge ihm nach. Das ist das Zeugnis von Kakao. Gott hat ihn gewonnen. Gott war ihm gnädig und hat sein Herz geöffnet. Und so will es Gott immer wieder tun. Und so wurde Kakao selbst zum Missionar. Und auch uns will der Herr Jesus für diesen Dienst gebrauchen. Amen.